Bruder Ulrich hat sich in 2008 entschieden, das Leben zu nehmen.
Dein Vater kommt von der Tankstelle bei euch im Ort und sagt, dass der Tankstellenpächter sagte, dass du ein bisschen arrogant geworden bist. Und er sagte, Sohn,
dieses Urteil verkündet der Richter und ich dachte, ich habe nicht richtig gehört. Ja, ich habe wirklich gedacht.
Und wenn wir das mal auf die Spitze treiben und sagen, deine Zeit als Topmanager, sowohl Bertelsmann als auch Karstadt Quelle, später Arkandor, wenn du das in ein Wort verdichtest.
Das Ganze hat mich nicht brechen können, dass ich eingesehen habe, dass ich wahrscheinlich zu egozentrisch, rastlos durch die Welt gerast bin. Es geht ja nicht mehr darum, dass man der reichste Mann auf dem Friedhof ist, sondern...
Was würdest du mir als erfahrener Vater, sowohl mit mehr Kindern als auch ein paar Jahren mehr Vater sein, mit an die Hand geben?
Nicht derjenige ist der bessere Vater, der den Kinderwagen durch die Gegend schiebt, sondern der sein Kind uneingeschränkt.
Was ist denn für dich auf persönlicher Ebene das beste Investment, was nicht Geld ist, sondern das kann Energie, Zeit sein, was du in deinem Leben je getätigt hast?
Ohne Frage, meine.
Hey, Chris Sorell hier und das ist dein Podcast über das Auf und Ab des Lebens. So, Thomas, wir haben gerade im Vorgespräch schon gesprochen. Ich habe 1999 BWL angefangen zu studieren und da war dein Name, rauschte durch die Gänge als das Wunderkind der Wirtschaft. Und das sage ich nicht, um dir zu schmeicheln, das brauchen wir beide nicht, sondern einfach, um mal ja auch zu reflektieren, wie sich dein Image auch verändert hat. Und du schreibst in deinem Buch, dass die Fallhöhe, die du hattest, wahrscheinlich nicht ganz typisch ist. Und wir werden all diese Dinge durchleuchten. In diesem Podcast geht's ja auf und ab, wie Menschen es schaffen, aus Krisen gestärkt hervorzukommen. Und da hast du, glaube ich, sehr, sehr viel erlebt in den letzten Jahren. Und Ziel ist es, dass du das, was du für dich erkannt, gelernt hast, auch mit Menschen teilen kannst. Denn deine neue Mission ist ja auch, die jüngere Generation aufzuklären, dass sie vielleicht manche Fettnäpfchen, manche Fehler, wie du sie selbst nennst, dass sie die vielleicht nicht machen. Es gibt eine schöne Szene in deinem Buch, Schuldig vom Scheitern und Wiederaufstehen, wo du so ein bisschen dich auch selber aufs Korn nimmst und sagst, dass du heute auch über dich lachen kannst. Und wenn es für dich okay ist, würde ich einen dieser Witze aufgreifen. Geht so ein bisschen darum, wie sehr du auf Protokoll geachtet hast, auf akademische Titel etc. Und gut möglich, wir sitzen hier in einem Hotelzimmer, dass du vielleicht früher diesen Raum sogar verlassen hättest, weil ich mich an manche Dinge so nicht gehalten habe. Deshalb nochmal herzlich willkommen. Es ist mir eine große Ehre, dass ich heute mit dir hier dieses Gespräch führen darf. Viele gute Filme und dieses Buch erinnert mich wirklich an sehr spannenden Hollywood-Filme oder insgesamt deine Geschichte. Die beginnen ja oft mit so einer Szene, wo der Protagonist aus einem Gefängnistor rausgeht, die Türen öffnen sich in Zeitlupe und der Protagonist schreitet hinaus und nimmt einen tiefen Atemzug. So, viele Menschen werden das nie erleben, aber du hast genau das erlebt und das wäre meine erste Frage an dich. Ich glaube, der 22. November 2017 war das. Wie hast du dich in diesem Moment gefühlt und welche Gedanken sind dir durch den Kopf gegangen, als du wieder in Freiheit warst?
Also so wie das üblicherweise im Hollywood-Film oder bei einer RTL-Produktion dargestellt wird, ist es natürlich nicht, wie immer im Leben. Ich glaube, wenn ein Mensch, der inhaftiert war, in die Freiheit entlassen wird, macht das einiges mit diesem Menschen. Ja, man muss sich ja vorstellen, er hat eine Zeit lang, egal wie lange, aber er hat eine Zeit lang nach bestimmten Regeln eingesperrt, sein Leben verbracht. Und jetzt wird er umgetopft. Und zwar von einem Moment auf den anderen. So war es bei mir. Ich bekam morgens, ich war in der Behindertenwerkstatt in Bethel tätig, als sogenannter Freigänger, kam ein Anruf. Sofort Zelle räumen. Es ist ein Erlass ergangen. Mittelhof ist ab heute Abend frei. Ja, ich war total schockiert. Ich wusste gar nicht, was ich damit anfangen sollte. Ja, mein Leben hatte sich eingespielt in ein bestimmtes Regelwerk zwischen Arbeiten als Freigänger, die Zeit verbringen in diesem offenen Vollzug und so konnte ich damit überhaupt nicht umgehen. Das Zweite war sehr erschwerend in meinem Fall, dass natürlich die Presse sofort darüber informiert worden war Und nun die Leitung der Haftanstalt gesagt hat, wir müssen unser Bestes tun, damit Middelhoff hier unter würdigen Umständen mal rauskommt. Und so wurden ein paar Sonderregelungen in Kraft gesetzt, dass ich mein Fahrzeug beladen konnte und dann möglichst ungesehen vom Gefängnishof fahren konnte. Das hat nicht lange gehalten, weil die Presse stand natürlich dann schon bei dem Wohnhaus, in dem ich damals noch in Bielefeld lebte. Und da sah ich mich genötigt, die Polizei anzurufen, darum zu bitten, dass man den Weg freiräumt und ich als freier Bürger auch freie Rechte habe und nicht freiwillig bin für die Presse. Also in meinem Fall war das völlig anders. Schockartige Situation. Du bist jetzt frei. Ja, und ich wusste überhaupt nicht, was ich damit anfangen sollte. Und eigentlich hätte ich ja in dem Moment meine Koffer packen müssen und zu meiner Lebensgefährtin, ich war noch verheiratet, meiner ersten Frau, zu meiner damaligen Lebensgefährtin, heute meine Frau, fahren müssen nach Hamburg, aber ich war gar nicht dazu in der Lage. Ich habe mich zurückgezogen in mich selber, ich wollte nur für mich sein und ich wollte erst mal bewerten, was das jetzt konkret für mich heißt. Ja? Und ganz nebenbei, ich habe das in meinem ersten Buch geschrieben, ich glaube, dass viele, viele Menschen, die entlassen werden, überhaupt nicht darauf vorbereitet sind. Und ich habe das bildhaft so zusammengefügt. In der Nähe einer jeden Haftanstalt, in der unmittelbaren Nähe, ist eine Bushaltestelle. Ja, eine Autobushaltestelle. Und der Bus kommt, jemand mit zwei Tüten, Plastiktüten, steigt da ein, die Tür schließt sich und der Mensch fährt in eine unbekannte, möglicherweise auch keine gute Zukunft. Hoffentlich in eine gute. Und diese Kombination, Haltestelle eines Busses, Haftanstalt und das Schicksal, was sich damit verbindet, also Haftanstalt wird verlassen, man steigt in den Bus ein und wird das jetzt zum Guten sein oder wird es zum Schlechten sein? Das ist schon ein sehr starkes Bild, jedenfalls aus meiner Betrachtung.
Absolut. Es war mir so nicht bekannt, dass es für dich auch überraschend kam. Wie lange hattest du eigentlich noch erwartet, dass du im Gefängnis bleiben musst?
Ja, es war ja so, ich hätte ja ohnehin, ich war ja nicht vorbestraft. Ich habe sowieso meine eigene Sichtweise über diese
Urteile. Kommen wir auch noch im Detail drauf.
Irgendwas anderes. So, und eigentlich hätte ich die sogenannte Eindrittelstrafe haben müssen. Ja, meine U-Haft wurde anerkannt. Ja, das waren 6 Monate. Von den 3 Jahren wären dann noch 2 Jahre und 6 Monate geblieben. Davon ein Drittel wäre normal gewesen. Okay. Ich habe mich ja entschieden, während des meiner Haftdauer ein Buch zu schreiben, mein erstes Buch. Und zwar war es gerichtet gegen die, nicht Justiz an sich, aber gegen die bis dahin praktizierte Suizidkontrolle in deutschen Gefängnissen. Und ich habe mich entschieden, um mich nicht dem Vorwurf auszusetzen, das schreibt er jetzt, nachdem er entlassen ist, dieses Buch zu veröffentlichen, während ich noch inhaftiert war. Ich weiß nicht, ob es das so häufig gab, aber habe ich jedenfalls gemacht. Und das führte dann dazu, dass die Staatsanwaltschaft, die zunächst mal zugestimmt hatte, der Eindrittelstrafe, nachdem sie das Buch gelesen hatte, ja, sofort einen Antrag zu stellen, dass mir Eindrittelstrafe nicht gegeben wird, dass ich den Rest, Zweidrittelstrafe nicht gegeben wird, dass ich den Rest des Eindrittel noch absitzen müsste. Und darauf war ich eingestellt. Ne? Also ich habe ganz bewusst in Kauf genommen, dann diese zusätzlichen Monate, ein Jahr, ja, noch zu verbringen im Gefängnis.
Hoher Preis für ein Buch.
Ja, da ging es um den Grundsatz und die Freiheit, seine Meinung äußern zu können und zu dürfen. Ja, also ich wurde dann im Schriftsatz der Staatsanwaltschaft verglichen mit einem Kinderschänder, der mehrfach, also ein Grundsatzurteil der OLG Hamm, der mehrfach Kinder missbraucht hat, ja, und der dann in Haft gegeben soll, aber weiter eine schleichende Gefährdung der Öffentlichkeit bleibt. Also das war ich dann aus Sicht der Staatsanwaltschaft, weil ich ein Buch geschrieben hatte. Ja, es ging aber möglicherweise um fehlende Einsichtsfähigkeit.
Mhm, verstanden. Gibt viel zu besprechen heute, aber allein da kommt mir schon ein Schauer runter. Bis zu diesem Zeitpunkt, mit dem wir jetzt eingestiegen sind, war natürlich ein wahnsinnig langer und auch sehr spannender Weg. Lass uns mal weit zurückspulen in deiner Vergangenheit. Und was würdest du sagen, Thomas, ist das früheste Ereignis, das die Menschen über dich kennen sollten, um die Person zu verstehen, die du heute bist?
Das früheste Ereignis macht sich bei mir natürlich fest im Bereich der Familie. Also Eltern, Geschwister. Ne? Ich habe gerade letzte Nacht noch von meinen Eltern und Geschwistern geträumt. Und ich habe eine sehr glückliche Kindheit gehabt. Also deswegen das früheste, was Menschen von mir wissen sollten, ist, dieser Mann hat immer unverschämtes Glück gehabt. Ich bin in eine Familie reingeboren worden, die aus meiner Sicht perfekt war. Ja, also ich bin nicht so ein Typ, der sagt, also ich bin jetzt hier geschädigt durch Eltern. Nein, bei mir war das Glück. Ich habe einen großartigen Vater gehabt. Ich habe eine außergewöhnliche Mutter gehabt, die so viele Eigenschaften hatte auch, die sie überqualifiziert in vielerlei Hinsicht. Und ich habe tolle Geschwister gehabt. Leider muss ich sagen, ich habe von 4 Geschwistern 3 verloren. Viel zu früh. Und also das war das Glück, was man von mir wissen sollte.
Du hast es gerade im Nebensatz genannt, dass du 3 Geschwister verloren hast. Das ist gar nicht so bekannt in der Öffentlichkeit, nach meiner Einschätzung. Könntest du uns da noch ein paar Details nennen, was die Hintergründe waren?
Ja, ist einmal die Frage, ob das in die Öffentlichkeit gehört oder nicht. Aber ich habe kein Problem, darüber zu sprechen. Mein Bruder Ulrich, der 5 Jahre jünger war als ich, hat sich in 2008 entschieden, das Leben zu nehmen, weil er ganz einfach nicht mehr leben wollte. Mein jüngster Bruder Alexander ist 2012 verstorben an Krebs. Und mein ältester Bruder ist 2 Wochen vor meiner Verurteilung in Essen an einem Herzinfarkt gestorben.
Jetzt sind das ja wahnsinnige Schicksalsschläge und meine Frage, als ich das in der Recherche erfahren habe, da bin ich auf deine Perspektive gespannt. Würdest du sagen, dass diese frühe Erfahrung mit Trauer auch in mehrfacher Ausführung dich gestärkt hat für dein eigenes Schicksal, den Umgang mit Haft etc.? Oder war das etwas, was es eher noch schwieriger gemacht hat, diese Situation mental und emotional zu meistern?
Ach ja, also das Erste ist, ich bewundere meine Eltern, vor allen Dingen meine Mutter, weil die 3-mal den Verlust von Söhnen hat hinnehmen müssen. Mein Vater hat das Gott sei Dank nur 1-mal erleben müssen. 1-mal erleben müssen. Also da bewundere ich erstmal meine Mutter, da gehört eine unfassbare Stärke zu. Für mich selber ist es so, dass ich immer Verantwortung übernehmen wollte und ich habe auch Verantwortung innerhalb unserer Großfamilie übernommen, in mehrfacher Hinsicht, in verschiedene Richtungen. Und dann ist es eigentlich so, dass man zunächst mal, wenn sowas eintritt, funktioniert wie ein Roboter. Ja, trainiert, Verantwortung hier, ich organisiere und ich kümmere mich und so weiter und so fort. Trotzdem ist es so, dass man dann sich nachher Fragen stellt. Bei meinem Bruder Uli habe ich mir die Frage gestellt, warum konnte ich das nicht verhindern? Ja, dass man an sich selber zweifelt. Bei meinem jüngsten Bruder Alexander, ja, den habe ich 2 Wochen, ja, fast 2 Wochen im Krankenhaus begleitet, Tag und Nacht, zusammen mit seiner Frau. Das ist natürlich auch eine besondere Erfahrung. Und bei meinem Bruder Heinz, ich habe immer versucht, ihm zu helfen, aber gegen Herzinfarkt kann man auch nichts machen. Das ist dann halt die Situation, die man mit sich selber versucht auszumachen. Und ich würde auch für jeden, der jetzt glaubt, dass die eine oder andere Form des Todes sei schrecklich, ich wüsste nicht, was schrecklicher ist, wenn ich bewerten müsste, ein Suizid oder ein Sterben an einer Krebserkrankung. Ja, also ich kann mich noch gut an die Nächte erinnern bei meinem Bruder, dass ich nachts versucht habe, ihn im Bett zurückzuhalten. Wenn er daraus fliehen wollte und so. Seitdem glaube ich auch übrigens, also man kann ganz dankbar sein, dass es palliativ in Einrichtungen gibt, weil ich glaube, die meisten Menschen wissen gar nicht, wie das ist, wenn ein Mensch stirbt. Ja, die denken, das ist so ein ruhiger Prozess, das ist kein ruhiger Prozess. Und wenn man als Angehöriger nicht dabei ist, dann wird diese Person fixiert, wenn sie zu unruhig wird, weil das Pflegepersonal das gar nicht leisten kann. Ja, ist ja kein Vorwurf, weil die können es halt nicht leisten. Deswegen kann ich nur sagen, für alle, die einen Sterbeprozess in der Familie haben, nehmt euch Zeit, seid dabei und habt die Kraft und den Mut, dabei zu sein. Ja, ihr gebt sehr viel dann. Ihr bekommt aber auch sehr viel.
Jetzt hast du gesagt, dass dein Vater, und das schreibst du auch im Buch, eine für dich herausragende Rolle gespielt hat. Du hast dich ja später als Topmanager auch durch eine wahnsinnige Arbeitsmoral und Fleiß auch ausgezeichnet. Was würdest du sagen, haben deine Eltern und vor allem dein Vater dir an Glaubenssätzen, an Überzeugungen, an Werte mit auf den Lebensweg gegeben?
Und mein Vater hat mir eigentlich versucht beizubringen, dass ich ein bisschen weniger arrogant bin. Da gab es so eine Schlüsselszene, habe ich ja offensichtlich gut drauf gehört. Und das andere ist...
Darf ich das kurz erklären, weil ich hätte sonst selber erwähnt. Du sagst hier mit 16 kommst du, oder dein Vater kommt von einer Tankstelle bei euch im Ort und sagt, dass der Tankstellenpächter sagte, dass du ein bisschen arrogant geworden bist. Und er sagte, Sohn, nie darfst du arrogant werden.
Ja, und, das hat der Vater gesagt. Und wie ja alle Zuhörer jetzt und Zuschauer dann genau wissen, habe ich mich ja daran gehalten, dass das nicht so ist. Also es mag ja sein und ist es auch bestimmt so gewesen, dass ich im Laufe der Jahre mit beruflichem Erfolg Boden verloren habe, Eigenschaften entwickelt habe, die nicht gut waren und die bestimmt meinem Vater nicht gefallen hätten. Ja, und auch möglicherweise, während er das noch erlebte, nicht gefallen habe. Er war mehr für Bescheidenheit und also die Eigenschaften von meinem Vater, die waren, ein Mann steht zu seinem Wort, ja, also mein Vater alle Verträge per Anschlag eigentlich, das war gut genug. Und das Zweite ist, konservative Werte eigentlich leben, Familie, ja, Verantwortung übernehmen, auch innerhalb der Familie, kümmern. Und und dann die ganze unternehmerische Ausrichtung und Kundenorientierung, Marktorientierung so. Das habe ich von meinem Vater gelernt und auch, dass zum wirtschaftlichen Erfolg auch Arbeit und harte Arbeit gehört.
Wenn wir jetzt mal ein bisschen weiter vorspulen dann und deine Geschichte kennen viele Millionen Menschen, dann warst du wahrscheinlich der erfolgreichste Topmanager, den Deutschland, den Europa in einer gewissen Zeit zu bieten hatte. Und von außen betrachtet würden Menschen denken, dass dir einfach alles gelungen ist. Aber ich darf viele Menschen, die Erfolg in den ein oder anderen Bereichen haben, sprechen. Und was ich immer wieder erstaunlich finde, wie sehr teilweise auch die Außenwahrnehmung von der inneren Gefühlswelt sich unterscheidet. Deshalb meine Frage an dich, Thomas, ist so zu deinen erfolgreichsten Zeiten als Topmanager, wo du gefeiert wurdest. Hast du dich da auch erfolgreich gefühlt?
Ja, das ist eine interessante Frage. Die kann man Zeitpunkt zu dem damaligen Zeitpunkt beantworten. Und es lohnt aber auch aus heutiger Sicht nochmal einen Blick darauf zu haben. Ne? In der damaligen Zeit war es ganz einfach so, bist du Vorstandsvorsitzender und musst eine Rolle spielen. Ja? Bist du Außenministerin, spielst du eine Rolle. Ja, und deswegen lache ich mich immer krank über Frau Baerbock, ja, weil die genau den gleichen Mist, die gleichen Fehler macht, die ich damals gemacht habe. Also darstellen wollen, das Amt missbrauchen, um sich selber zu präsentieren, ja. Also Beauty-Spezialistin, die mitfliegt und was weiß ich nicht alles, ja. Das ist alles Quatsch und Unsinn, aber man kann diesen Menschen einfach nicht helfen. Die sind so getrieben von ihrem Verständnis der eigenen Bedeutung und der Außendarstellung dieser Bedeutung, dass man da gar nichts machen kann, leider hoffnungsloser Fall. Und ich war in der Hinsicht damals auch ein hoffnungsloser Fall, ja, weil ich genau das gleiche Verständnis hatte wie jetzt die Außenministerin. Das erfordert mein Amt, das muss ich tun, das tun alle so. Ansonsten sehe ich aus wie ein graues Huhn. Sie hat ja auch gesagt, ansonsten sehe ich aus wie ein Sargträger oder ein Totengräber oder irgendwie sowas Unpassendes. Wenn man das damals so sieht, ich glaube, ich war, auch wenn ich nicht 100% sicher war innerlich, ob das jetzt ein toller Erfolg war, ich war auf jeden Fall unfassbar bemüht, das als großartigen Erfolg nach draußen darzustellen. Und das Interessante, Chris, ist, ich glaube, dass dieses Phänomen, dadurch, dass wir in einer Kommunikationsgesellschaft, nicht nur, sondern auch in einer Gesellschaft, die durch Social Media geprägt ist, dass das zu einem grundsätzlichen Problem geworden ist. Die Eigendarstellung, die eigene bildhafte Darstellung in allen Positionen und Lebenslagen, ja, dass man da nicht mehr genau trennt, wo hört privat auf, wo fängt der Beruf an, ja. Und das vermischt sich miteinander. Und das Interessante ist, wenn ich aus heutiger Sicht ja auf damalige Interviews gucke oder Fotos gucke, Filmaufnahmen gucke, ja vor allen Dingen zwischen 1995 und 2000, Mitte 2000, dann kann ich mich damals auf diesem Bild- und Tonmaterial nicht ertragen. Ja, weil ich erkenne, das bin ich gar nicht. Ja, das ist wie so ein Schauspieler, ja, der jetzt im Staccato-Ton alles vorträgt, was richtig ist und die Welt erklärt.
Darf ich da kurz einhaken, Thomas? Ja. Bist du das aus heutiger Sicht nicht oder warst du das auch damals nicht?
Eigentlich war es damals nicht. Okay. Und aus heutiger Sicht finde ich es unerträglich, dass ich mich damals so komisch benommen habe. Das ist so, wie als würde man zum Karnevalsball gehen und verkleidet sich als Pink Elephant und guckt am nächsten Tag da drauf und sagt, wie konnte ich denn als Pink Elephant hier auftreten? Mhm. Ja, so ist das, weil das ist nicht authentisch. Ja? Und ich glaube, dass es heute viel zu wenig authentische Menschen gibt, die in verantwortungsvollen Positionen sind, die dann auch eine Außenwirkung haben. Und ich glaube auch zugleich, dass Menschen, also die Grundgesamtheit der Menschen, was uns alle vereint, ein sehr gutes Gespür dafür haben, was ist authentisch und was ist nicht authentisch. Ja. Und deswegen würde ich auch der Politik in Summe und Politikern raten, werdet ein bisschen authentischer, werdet ein bisschen glaubhafter in dem, was ihr lebt, was ihr tut, wie ihr wirkt, dann habt ihr auch weniger Probleme mit linken und rechten Extremen.
Macht viel Sinn. Über diese Phase, über dich als Topmanager wurde ja ausreichend gesprochen, deshalb gehen wir jetzt nicht in jedes Detail rein, aber wenn du diese... ich glaube, es wird dich auch mittlerweile langweilen, aber können wir später noch machen, je nachdem.
Nee.
So, aber du bist ja auch ein Freund von Verdichtung, von Executive Summaries, und wenn wir das mal auf die Spitze treiben und sagen, deine Zeit als Topmanager, sowohl Bertelsmann als auch Karstadt Quelle, später Arcandor, wenn du das in ein Wort verdichten müsstest, was wäre das?
Eigentlich Digitalisierung.
Okay. Und wenn wir es jetzt mal von der strategischen Komponente wegnehmen und auf eine persönliche Ebene, wie du die Zeit erlebt hast, was wäre das für ein Wort, ein Adjektiv?
Ich habe nicht mehr bewusst im Augenblick gelebt.
Okay. Das macht viel Sinn, da hast du auch sehr viel drüber geschrieben. Kommen wir gleich noch an der einen oder anderen Stelle zu. Wenn man sein Leben in der Concorde verbringt, die Überschallgeschwindigkeit hat, dann verliert man den Blick für das, was direkt vor einem liegt. Sprechen wir später noch mal drüber. So, für die drei Menschen, die zuhören und eben noch nicht wissen, was darauf dann folgte, wie es zu deiner Haft kam, vielleicht können wir das noch in Kürze nachzeichnen und vor allem auch da ein bisschen mehr dein Innenleben verstehen. Ich habe in der Vorbereitung gelernt, dass dieser Prozess und dann die Verhaftung vielleicht der größte Schock war, den du neben den Schicksalsschlägen, die wir gerade besprochen haben, in deinem Leben hattest. Für die, die es in der Presse nicht verfolgt haben, du wurdest noch im Gerichtssaal wegen Fluchtgefahr abgeführt vor den Augen deiner Familie, und es ging eine Wendeltreppe runter, die dich in den Abgrund geführt hat. Ich habe die Augen sehr präsent, weil ich es damals auch in der Presse verfolgt habe, aber vielleicht möchtest du mit uns nochmal dein Gefühlsleben in dieser Situation teilen, wie sich so eine Überraschung anfühlt, auf die man nicht vorbereitet war und dann diese Treppe runtergehen muss. Was passiert da in einem?
Ja, es ist ja so, Chris, es war einmal die unvorbereitete Situation für mich, ja, auf diesen fast schicksalshaften Moment. Und zugleich muss man es ja auch so sehen, dass dieser Gang, die Wendeltreppe hinunter, also zwar ein Gang in den Abgrund, in den Untergrund war, ja, aber zugleich auch das Ende meines damaligen Lebens als Bürger und Manager in Deutschland und nicht weltweit, in Teilen weltweit, noch nicht mal in Teilen weltweit. In Deutschland, würde ich mal sagen. Zu dem anderen Teil können wir dann ja nochmal kommen. Und ich weiß nicht, muss ich auch aus heutiger Sicht sagen, ob ich, ich bin ja ein gläubiger Mensch, ob ich Gott dafür dankbar sein soll. Mhm. Ja, das ist nochmal vielleicht ein anderes Thema. Also an diesem Tag war es ganz einfach so, meine Anwälte, es war nach 35 Hauptverhandlungstage, für eine Summe, für die ich letztendlich in Summe verurteilt wurde, von 475.000 Euro, 35 Verhandlungstage, kam dann das Gericht zu dem Urteil 3 Jahre. 3 Jahre ist nicht mehr auf Bewährung, auch wenn man vorhin nicht vorbestraft war. Und dieses Urteil verkündet der Richter, und ich dachte, ich habe nicht richtig gehört. Ja, ich habe wirklich gedacht, ich habe nicht gehört. Rechts und links meine Anwälte, die vorher gesagt haben, es wird Freispruch. Ja, und dann, da ging schon mal ein Raunen durch den Gerichtssaal und dann musste ich mich setzen, dann kam die Urteilsbegründung und dann hat der Richter freihändig da aus seinem Urteil dann vorgetragen und dann fielen Formulierungen, die ich unfassbar fand, die ich unmöglich fand, ja, und die man ja dann, obgleich man das so empfindet, hilflos ausgesetzt wird, weil ja das Verständnis ist Gericht und die haben Recht, ja. Und der Wirkung dieses Rechtsprechens entziehe ich mich nicht. Aber das, was da artikuliert wird, kommuniziert wird, da kann man ja trotzdem noch weiter ein paar Fragezeichen hintersetzen. Ne? So, und dann kam direkt danach der Zusatz, das war ja alles schon schlimm genug, aber ich habe gedacht, jetzt kannst du zumindest nach Hause fahren, dich schütteln, mit Anwälten beraten und so weiter und so fort. Und dann kam direkt danach jetzt den Saal räumen. Das Gericht hat einen Haftbefehl zu verlesen. Ja? Und das war für meine Familie unfassbar. Also ich will mich nicht beschweren. Also ich habe nur, da war noch der Beschützerinstinkt und ich saß da auf der Bank und ich konnte nichts tun. Und ich sah meine Frau, die Kinder im Gerichtssaal. Und es war ein Mordsgetöse, Chris, weil da war ja sehr, sehr viel Presse und da war auch internationale Presse. Und da wurde sofort unglaublich. Und das Interessante ist ja, wenn vorher war ich ja eigentlich der Beschuldigte. Ja? Jetzt war das Urteil verkündet und ab dann hatten die Justizbeamten auf einmal Waffen dabei, also für Fluchtgefahr. Ja, also da ist sofort, du wirst sofort anders eingeordnet. Ja, bist also jetzt jemand, der hier so, und das Publikum wurde aus dem Saal gedrängt, musste geräumt werden, die Türen wurden geschlossen, die haben draußen auf dem Flur sehr viel Krach und Lärm gemacht und dann wurde ein 27-seitiger Haftbefehl verlesen. Ja, also warum ich jetzt da bleiben würde, Fluchtgefahr, Wohnsitz im Ausland, Vermögen im Ausland, viele Freunde im Ausland und so weiter und so fort. Und jetzt werden viele sagen, ja, Gott sei Dank haben sie den Kerl dann auch direkt eingesperrt. Ja, jetzt sage ich denen auch, im Nachhinein war es vielleicht ganz gut so. Also ich wurde dann die Treppe dann runtergeführt und da unten, das kann ich keinem empfehlen, das ist nicht ein Biotop, wo man sich aufhalten muss. Ja, also die Arrestzellen und da gab es dann auch einen, der brüllte mal, wollte wieder raus und so weiter. Naja, und dann war es Freitagnachmittag und ich dachte, ich habe meine Wagenburg mit Anwälten. Ja, die verschwanden dann aber sukzessive. Und ich saß da in meinem dunkelblauen Senja-Anzug und mit weißem Hemd und Schlips und schicken Schuhen. Und das hat mir alles nichts genutzt. Ne? Und das Letzte, was dann war, mein Blackberry hat noch einmal geläutet und der Richter sagte, sofort abgeben. Ich habe den Anruf aber angenommen. Und dann war meine Frau da dran und ich hörte sie nur weinen und mein ältester Sohn. Und ich habe dann noch gesagt, kümmere dich um Mama. Und ja, und dann war es vorbei. Ja, vorbei soll heißen, BlackBerry war abgenommen, ohne Nummern. Damals hatte ich kein iPhone, es war noch der BlackBerry. Ich habe keine Nummern abgespeichert, ja, ich habe nur immer die Namen abgespeichert gehabt. Ich wusste also überhaupt nicht mehr, was ich machen sollte. Ich war von der Außenwelt abgeschlossen, abgegeben. Und dann kommt der Prozess der Inhaftierung, ja, und all das ist nicht schön und das muss man nicht haben. Und aber trotzdem, ich sitze ja heute gut gelaunt hier.
Ja. Und wie du diesen Weg geschafft hast, darum wird es gleich noch gehen. In der ganzen Zeit in der Haft, man hört es ja von vielen auch prominenten Beispielen, die immer auch betonen, das macht nachhaltig was mit einem Menschen. Gibt es irgendein Erlebnis oder Ereignis aus dieser Zeit, wo du sagst, das hat dich besonders geprägt?
Ach nee, da gibt's wirklich viele Ereignisse. Man muss das ja auch so sehen. In solchen Haftanstalten arbeiten ja auch Menschen, die irgendwie einen Auftrag verspüren, würde ich annehmen, mal der größte Teil, und die auch sich mit Menschen befassen wollen, auch den Menschen helfen wollen, dass sie nach dieser Zeit dann wieder ins Leben finden. Und die auch wissen, dass es grausam ist, Menschen die Freiheit zu entziehen. Zumal in der Untersuchungshaft, was ja bei mir der Fall war, direkt aus dem Gerichtssaal raus, 6 Monate in Untersuchungshaft. Also ich würde mal sagen, da gibt es tolle Menschen. Bei mir waren es ganz viele. Also ein Justizmitarbeiter, der direkt für mich im Zellenbereich zuständig war. Ein Psychologe, der sich wahnsinnig versucht hat, um mich zu kümmern, weil es gab ja auch viele, die Sorge hatten, der Middelhoff bringt sich jetzt um. Ne? Und ich wurde dann ja gesegnet mit der sogenannten Suizidkontrolle, alle 15 Minuten gucken, ob der Middelhoff noch lebt. Ne?
Und hattest du diese Gedanken mal in der Zeit?
Na, überhaupt nicht. Ja. Überhaupt nicht. Also ich meine, wer einen Bruder verloren hat durch Suizid und schon allein gesehen hat, was das mit der Familie macht, der käme nie auf die Idee. Also, und ich bin sowieso nicht so ein Typ. Aber das wollte der Richter nicht hören. Also, und er wollte sich selber schützen. Ja, und deswegen hat er angeordnet Suizidkontrolle. Ja, und die ist bei mir praktiziert worden 1465 Mal über diesen Zeitraum, in dem ich inhaftiert war. Alle 15 Minuten ist jemand gekommen und hat gecheckt. Das hat das Gericht damals dann, als das aufgearbeitet wurde, abgestritten. Ja, es ist allerdings so, dass meine Anwälte erzwungen haben, Einsicht zu nehmen in den Haftordner. Und da ist das feinsäuberlich alles aufgeschrieben worden, ja, alle 15 Minuten dann Middelhoff aufsuchen. Ne? Und also am Tag ist das ja ganz egal, ne? Dann gucken die durch den Spion und man lebt. Aber in der Nacht, ja, dann schläft ja der Mensch oder versucht der Mensch zu schlafen, zumindest ein paar Stunden. Und wenn man dann alle 15 Minuten daraus rausgelöst wird, ja, dann ist das nicht gut für den Organismus. Schlafentzug triggert Stress. Ja, und Stress triggert was? Erkrankungen des Immunsystems. Ja, und bei mir hatte ich dann relativ schnell eine beginnende Autoimmunerkrankung, die, weil sie nicht behandelt wurde, erkannt wurde, während der Untersuchungshaft zu einem systemischen Lupus sich entwickelt hat, der heute mein Leben mitbestimmt, ja, lässt sich auch nicht heilen, ist halt so. Und ich beschwere mich nicht drüber. Ich habe nur damals gesagt, diese Suizidkontrolle, da versuche ich mal einen Beitrag zu leisten, dass sie abgeschafft wird in deutschen Gefängnissen, weil man kann es ja viel einfacher machen, irgendwelche per Video oder Vitaldaten messen oder irgendwie sowas. Ne?
Und die Technologie gibt es ja heutzutage.
Ja, ist auch abgeschafft, ja, mittlerweile. Okay. Ja, ich will nicht sagen, dass das mein Fall war oder das Buch war. Wahrscheinlich haben da viele zusammengewirkt und so. Für mich war nur erschreckend, wie dann tatsächlich die Justiz das verheimlichen wollte, dass ich so. Und wir uns erst Kopien meines Haftbuchs erkämpfen mussten, um nachzuweisen, dass es wirklich so praktiziert worden. Und ja, Das ist, also ich würde mal sagen, Haftanstalt ist kein schöner Ort, Freiheitsentzug ist schrecklich, aber es macht was mit einem. Ich bin nicht immer einverstanden, wenn ich hier und da so einen Bericht lese oder jemand mal kurz in so einem Gefängnis war und sagt, und jetzt bin ich geläutert. Habe ich so meine eigenen Betrachtungen drauf. Es geht ja nicht durch den Aufenthalt an sich, sondern es geht ja darum, wie man sich selber reflektiert hat und dass man sagt, welche Fehler habe ich eigentlich gemacht? Ja, und was kann ich zukünftig besser oder anders machen und was will ich nicht mehr machen? Und das sind ja die entscheidenden Dinge. Und ich glaube, so gesehen hat mir das ganz gut getan. Und es ist ein Leben in metamorphischen Sinne zu Ende gegangen. Und es hat ein neuer Lebensabschnitt begonnen. Ja, und so würde ich das Ganze betrachten. Und ja, für den neuen Lebensabschnitt habe ich mir einiges an Lehrstücken mitgenommen aus dem alten Lebensabschnitt.
So, jetzt beobachtet man ja immer wieder, dass Menschen in Krisensituationen, und es war eine sehr tiefe Krise, Fähigkeiten entwickeln, die sie ohne diese Krise wahrscheinlich nie erlangt hätten und die ihnen auch im weiteren Leben helfen. Bestimmte Superpowers würde ich es jetzt mal nennen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, das ist eine Fähigkeit, die du in dieser Zeit gelernt hast, die dir jetzt in dem zweiten Lebensabschnitt, wie du ihn nennst, massiv hilfreich ist?
Ja, also ich würde mal sagen, als erstes, das Ganze hat mich nicht brechen können. Mich als Persönlichkeit, mein Charakter nicht und das ist das Erste. Und auch nicht meinem Lebenswillen, meinen Überlebenswillen, all das. Das Zweite ist, hat dazu beigetragen, dass ich mich selber viel stärker in Frage gestellt habe. Also ich würde mal sagen, mit ein bisschen mehr oder deutlich mehr Reflektiertheit durchs Leben marschiere. Und das Dritte ist, dass ich eingesehen habe, dass ich wahrscheinlich zu egozentrisch, zu egoman durch die Welt rastlos durch die Welt gerast bin. Ja. Und das hat mich zu einem sehr viel balancierteren Menschen, glaube ich, werden lassen, geduldigeren Menschen auch werden lassen und einem Menschen werden lassen, der sich sagt, also wenn ich mal sterbe, ja, also es geht ja nicht mehr darum, dass man der reichste Mann auf dem Friedhof ist, sondern was hat man eigentlich an wichtigen, was hat man an guten Dingen getan? Ja? Und deswegen ist es bei mir so, dass ich sage, wäre schön, wenn möglichst viele junge Menschen daraus lernen, welche Fehler sie nicht machen sollten, die ich gemacht habe. Und wenn man dann auch zurückblickt und sagt, wo habe ich Menschen was geben können, dann werde ich bestimmt die letzten 2 Wochen zusammen mit meinem jüngeren Bruder Alexander nicht vergessen. Ja, weil das sind nachhaltige, eindrückliche Erlebnisse, die sehr, sehr wertvoll sind.
Ich beschäftige mich viel mit Biografien von Menschen, die viele Wendungen auch gemacht haben. Und ich beobachte immer wieder, dass es, wenn man kritisch drauf guckt, immer so ein paar neuralgische Punkte gibt, so Wegscheiden, wo die Menschen rechts rumgegangen sind und das Leben hätte komplett anders ausgesehen, wenn sie vielleicht links rumgegangen wären. Gibt es so, wenn du jetzt auf dein Leben zurückblickst, ein so eine Wegscheide, wo du sagst, wenn ich da anders abgebogen wäre, dann wäre es vielleicht gar nicht zu diesem tiefen Fall gekommen?
Also erstmal würde ich sagen, Chris, immer mit dem tiefen Fall, das stört mich allmählich. Also dieses Gespräch ist nicht über den tiefen Fall. Das stimmt. Bin heute der Mensch Thomas Middelhoff, der ich bin. Und ich würde mal sagen, ich fühle mich heute komplett anders. Von daher hat das Gespräch eigentlich, finde ich, eine, ich sag jetzt mal, das spielt so sehr in der Vergangenheit jetzt, das bin ich ja heute gar nicht.
Da kommen wir jetzt zu.
Müssen wir jetzt nicht deswegen zukommen. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Ja, Fall. Das Zweite ist, es gibt natürlich bei so einem Leben, wenn man als Manager ist, mehrfach so eine Situation, wo man sagt, da hätte ich mal anders abbiegen sollen. Die erste Situation, wenn ich mich erinnere, ich hatte das Angebot bekommen, die Nachfolge von Jerry Levin damals bei AOL Time Warner zu machen, größte Medienkonzern der Welt, habe ich nicht gemacht, weil Reinhard Mohn einen Schlaganfall bekommen hatte. Ist mir ja sehr gedankt worden, dass ich es nicht gemacht habe. Und das andere ist, dass ich wahrscheinlich als Skarsgård-Quelle sauschlecht ging, ja, hätte ich nicht diesem Bitte nachkommen sollen, dass ich da Aufsichtsratsvorsitzender werde. Mhm. Das hat vor allen Dingen meinem Leben nicht gut getan. Ja. Ich war in jeder Hinsicht nicht richtig dafür, weil ich ja in einer völlig anderen Welt lebte. Ich war nicht Restrukturierungsunternehmen, ich war nicht dies und das und jenes, sondern ich war eigentlich, kam aus einer erfolgreichen Manager-Umgebung, ja, die vor allen Dingen durch Digitalisierung geprägt war und Finanzinvestoren denke. Und dann war ich so ein Paradiesvogel da in Essen. Also, hätte ich nicht machen sollen. Und ich wollte ja auch mein Leben nicht aufgeben. Alles, was ich mir vorher privat verdient hatte, wollte ich ja weiter behalten. Ja, großes Haus hier, großes Haus da, Yacht und so weiter und so fort. Die Menschen haben überhaupt nicht verstanden, dass ich das in meinem Leben zuvor erwirtschaftet hatte. Ne? Gut, ich habe damals immer die Position gehabt, warum muss ich mein Haus in Frankreich abgeben, wenn ich jetzt hier eine Sanierungsaufgabe übernehme? Ich habe es doch selber, es ist doch mein Vermögen. Heute würde ich sagen, große Dummheit, Thomas. Ja, wenn du den Job machst, gib das mal lieber ab, weil das passt dann nicht mehr zusammen in der Optik. Ne?
In dem Buch schreibst du genau zu diesem Punkt, als du von London gewechselt hast zu Karstadt-Quelle, dass du nicht erklären kannst, warum du diesen Wechsel eigentlich gemacht hast. Hast du jetzt mit 5, 6 Jahren Abstand dazu eine Erklärung, was da dein Treiber, dein Motivator war?
Ja, es wird wahrscheinlich so gewesen sein, den zeige ich jetzt nochmal allen in Deutschland, dass ich sowas locker nebenher mache. Ja, ganz bestimmt. Ja, also ich glaube, dass es sehr stark damit zu tun hatte, dass das eigentlich eine Motivation war, die völlig irre war. Zumal meine damalige Frau und mein ältester Sohn mir dringend davon abgeraten haben. Die haben gesagt, bleib mal in London, da hast du ein tolles Leben. Ja, irgendwann kommen wir nach London und so weiter und so fort. Ne? Und ich habe dann gedacht, ich mache das jetzt mal.
Was ja auch bis zu einem hohen Grad erfolgreich war, wenn man sich Aktienkursentwicklung etc. ansieht. Es gibt ja in Deutschland so eine Aussage, über Geld spricht man nicht. Ich finde aber, man darf über Geld sprechen, jetzt nicht konkrete Beträge oder so, aber über das Konzept Geld, was es auch für eine Bedeutung hat, weil viele Menschen denken, wenn man sehr viel davon hat, Millionär ist oder wie auch immer, dann sind alle Probleme wie weggefegt. Und wenn man aber mit Menschen spricht, die diesen Zustand erreicht haben, durch harte Arbeit, durch welche Gründe auch immer, erlebt man immer wieder, dass das nicht die ganze Wahrheit ist. Und es gibt ein schönes Zitat von dem Hollywood-Schauspieler Jim Carrey, der mal sagte, er wünscht sich, dass alle Menschen reich wären. Denn dann würden sie sehen, dass es nicht die Antwort auf ihre Fragen ist. Ja. Und du selbst, das kann man ja auch in der Presse lesen, hast ein hohes Vermögen aufgebaut. Welche Rolle hat Geld als Konzept für dich gespielt? War es Beweis für Erfolg oder was hat es für eine Rolle für dich gespielt?
Ja, das ist gut formuliert, Chris. Also eigentlich war Geld für mich überhaupt nicht wichtig, Einkommen. Ne? Also anfangs, ich bin damals, ist für heute viel, aber damals gefühlt im Vergleich zu anderen, ich glaube mein Einstiegsgehalt bei Bertelsmann, ich weiß nicht, waren 80.000 Mark oder irgendwie sowas. Ne? Und also ich habe nie Wert gelegt auf jetzt ein besonderes Gehalt zu bekommen. Ne? Und ich weiß noch, kann mich sehr gut erinnern, als ich Jungvorstand wurde bei Bertelsmann, da hat dann mein Steuerberater, der hat dann mit dem Vorstandsvorsitzenden gesprochen und hat gesagt, das kann so nicht weiter gehandhabt werden, weil der zufälligerweise den gleichen Steuerberater hatte. Der kriegt da viel weniger als du und all die anderen und da müsst ihr ein bisschen was machen. Also, das war mal die erste Sicht darauf. Die zweite Sicht war, dass ich dann allerdings leider, paar Jahre später, ich war 6, 7 Jahre später, auf einmal der Meinung war, keiner im Konzern kann jetzt mehr Geld verdienen als ich. Und auch nicht Whitney Houston und auch nicht Dings und so weiter und so fort. Ich wollte eine Most Favorite Nation Clause haben für alles, was man da verdient. irre, ne? Also wie man sich in das andere Extrem entwickelt, hat mich das jetzt glücklich gemacht, Chris? Null. Ja. Und jetzt kommt ja mal das andere. Ja, hat es mich ganz unglücklich gemacht, dass ich plötzlich all das, was ich da hatte, nicht mehr im Zugriff hatte? Überhaupt nicht. Und ich glaube, die Menschen, die mich schon vorher nicht leiden konnten und gehasst haben, weil die gesagt haben, der hat all das, das, ja, die hassen mich jetzt noch mehr, weil ich jetzt nämlich hier sitze und bin noch immer ein glücklicher Mensch, weil ich mich nämlich nicht darauf beziehe, dass ich das habe. Sondern ich glaube, es ist doch wirklich entscheidend, dass man sein Leben so gestaltet, dass man Glück empfindet und vielleicht auch Glück anderen gibt, ja, sich um andere bemüht. Und das ist doch die entscheidende Formel. Und nicht immer das Suchen bei Dritten, ja, was die jetzt haben, was ich jetzt gerne hätte. Und dadurch sind die möglicherweise glücklicher. Und ich lache mich immer kaputt, wenn man jetzt per Zufall jetzt gerade hier in Barcelona am Hafen vorbeikommt, dann stehen dann viele Touristen vor den Yachten mit großen Augen und träumenden Augen und sagen, wenn ich da jetzt drauf wäre, das wäre doch das Glück. Überhaupt, ja. Oder die Frauen gucken ihre Männer vorwurfsvoll an, warum bist du nicht in der Lage, mir sowas zur Verfügung zu stellen, ja. Und ich sage nur immer, wie froh könnt ihr sein, dass ihr dieses Teil da nicht habt, ja. Mhm. Weil es ist nur ein Schiff, ja.
Es ist nur ein Schiff und ich muss ab und zu noch mal in der Vergangenheit fragen. Ich hoffe, das ist okay, weil es gibt so ein schönes Zitat in deinem Buch, wo du dir deine Yacht besorgt hast. War ein 2-jähriger Prozess der Konzeption, die Features wurden aufwendiger etc. Und beschreib doch noch mal, weil man hört es immer, Geld ist nicht alles und Besitz macht nicht glücklich. Aber berichte doch mal, wie du auf deine eigene Yacht gegangen bist, was das für ein Gefühl war.
Ja, da war sie endlich da. Die war immer größer geworden. Ist ja auch so. Ist so ähnlich wie wenn ja hier die Zuhörer sich ein Auto konzipieren, ja, und sagen, also wir nehmen uns jetzt mal dieses Modell und das können wir uns jetzt schon erlauben und dann geht's aber los, dann kommt die Zubehörliste, ja, und dieses Modell wird dann immer aufwendiger, der Verkäufer stoppt ja auch den Wahnsinn nicht, sondern der ist ja wie der Brandstifter da tätig. Und so ähnlich war das bei mir. Also das Ding sollte eigentlich ein Dayboot sein. Also Boot für Tages, ein normales Sportboot. Es wurde immer größer. Nur das Problem war, als ich dann auf dem Ding stand, ich habe mich so drauf gefreut. Ne? Und dann stand ich auf dem Ding, war total leer und habe gedacht, ja, und jetzt? Und das ist halt so. Und ich meine, im Großen wie im Kleinen, man freut sich dann mega auf irgendwelche Dinge, ja. Und in dem Moment eigentlich, da hätte ich schon feststellen müssen, das passt jetzt eigentlich gar nicht zu dir. Mhm. Ja? Ich nehme mal ein anderes Beispiel, Chris. Ich war vor ein paar Wochen zusammen mit meiner Frau in einem Konzert hier in der Musiksaal, dem Gaudi Konzertsaal hier in Barcelona. Und Simeon, ich habe es heute mit dem Namen Bischkov, Simeon Bischkov, ein russischer Dirigent, hat da 2 Stücke gegeben. Und nach der Pause war das Dvořáks 9., die neue Welt. Die habe ich jetzt nur oft genug gehört in meinem Leben. Bin ja nicht mehr so ganz jung. Ne? Ich habe sie noch nie so gut gehört. Noch nie. Und es war so, als der Schlusstakt gefallen war, bin ich hochgesprungen. Ich glaube, die spanischen Sitznachbarn waren höchst irritiert. Ich habe laut gerufen, bravo, habe geklatscht und gleichzeitig sind mir Tränen runtergelaufen. Weil ich habe noch nie so ein tolles, großartiges, es waren die tschechischen Philharmoniker, Czech Philharmonie, und noch nie gehört. Das war Glück pur. Ja, es war keine Yacht. Ich habe nicht auf der Yacht gestanden und geweint vor Freude. Ich habe jetzt die Yacht. Ich habe da in der Musiksaal gestanden und habe gesagt, unvergesslich. Ja, und wie dankbar bin ich, dass ich sowas erleben durfte. Ich glaube, darauf kommt es an.
Absolut. Ich würde jetzt gerne so ein paar Learnings, die du für dich abgeleitet hast und wo du ja sagst, wenn das Menschen, die auf einem ähnlich steilen Weg wie du jetzt unterwegs sind, dass die sie da vielleicht ein paar Dinge nicht tun. Wenn man dich fragt, was der Grund für diese Dinge sind, die du beschrieben hast, kommt von dir immer diese Aussage, die Gier nach Anerkennung. die, glaube ich, viele Menschen nachvollziehen können. Wir sind alle soziale Wesen. Jeder hat das in sich, dass er gerne von seinen Eltern, vom Lehrer, vom Chef, bei dir dann vom Eigentümer, von den Aktionären ein Schulterklopfen bekommt. Meine Frage an dich, Thomas, ist, woher glaubst du, kommt diese Gier nach Anerkennung bei dir persönlich, um dann auch abzuleiten, was Menschen, die vielleicht ähnlich fühlen und ähnlich getriggert sind, ein bisschen anders zu machen?
Also, ich war, wie ich eben gesagt habe, von Anfang an eigentlich gar nicht gierig nach Geld und Einkommen. Ja, aber mir war wichtig, dass das, was ich tue, Anerkennung findet. Ob das jetzt getriggert ist, viele Geschwister, ja, und ich sag jetzt mal, das Bedürfnis der Anerkennung, ich war in der Mitte gegenüber den Älteren vor allen Dingen und den Jüngeren, kann ja dadurch befördert werden, ja, zumal meine Mutter eine ganz außergewöhnlich talentierte Frau war. Ich glaube, es kommt sehr stark daher. Für mich ist auch sehr stark Gerechtigkeit. Das wird jetzt wundern, wenn die sagen, Mensch, aber der stand doch vor Gericht. Ne? Ich habe schon immer ein Gefühl gehabt, was ist gerecht und was ist ungerecht. Und mit Ungerechtigkeit konnte ich überhaupt nicht umgehen. Und das kombiniert mit Anerkennung. Also eine Leistung gerecht anerkennen. Ja? Das war wichtig und für mich war immer Vertrauen wichtig. Ja? So, vielleicht auch geprägt durch meinen Vater sehr stark. Und diese Anerkennungssucht, ja, die hat leider bei mir in eine Richtung dann sich weiterentwickelt, die vor allen Dingen in Richtung öffentlicher Anerkennung, ja, immer stärker auch die außengerichtete Darstellung, wo man fast süchtig Anerkennung einsammeln wollte. Ja, ich beobachte das natürlich im Bereich der Wirtschaft heute, ja, und ich glaube, wenn jemand da so operiert, wie ich das getan habe, ich habe mich da schon erstaunlich lange mit halten können, ja, so in der Rückschau. Es ist ja das Problem dann, Chris, dass ein Image produziert wird, was eigentlich gar nicht mehr dem eigenen Ich, dem eigenen Selbst entspricht, sondern das ist ja das veröffentlichte Image, aus dem sich ja der kundige Stammtischbürger seine eigene Meinung bildet und sagt, das weiß ich jetzt ganz genau, der ist so, ja, und dann koppelt das zurück. Bei mir ist es zurückgekoppelt im Gerichtssaal. Ja, dieser Prozess hätte ich mal gar nicht in Essen stattfinden dürfen, Hauptsitz von Karstadt. Und er hätte möglicherweise auch gar nicht in Deutschland stattfinden dürfen, ja, wenn nämlich zwischen 2009 und dem Prozessbeginn 2014 im Spiegel 120 Artikel über mich geschrieben werden, ja, irgendwo, und die andere Presse schreibt ja mit, ja. Irgendwo fragt man sich schon, wie kann jetzt eigentlich noch hier im Gericht Urteil sprechen? Aber man kann das ja, ne? Und ich wollte nur sagen, an dem Beispiel, will mich nicht beschweren, an dem Beispiel will ich nur sagen, es gibt immer eine Rückkopplung. Ja? Und das Zweite ist, diese Sucht der öffentlichen Darstellung ist momentan in dieser Zeit, in der wir leben, ja, nicht erst in 2024, sondern mindestens mal schwer zu verorten, 2015, die späten Merkel-Jahre bis heute, die Politik, ja, die Politik hat heute eine Art der Selbstdarstellung und die Akteure der Politik entwickelt, die für mich keine gute Entwicklung mehr ist. Ja, und es ist, Gabor Steingart hat das so schön beschrieben vor ein paar Tagen in seinem Briefing, ja, dass die Jahrespressekonferenz, ja, so berichtet wird, dass da auf jeden Blick, auf Augenzwinkern, auf Körperhaltung und Dings und welcher Anzug und so weiter Berichterstattung gibt. Aber die wirklichen Themen dieser Welt, ja, Elon Musk oder Artificial Intelligence und die damit verbundenen Entwicklungen und auch Finanzmöglichkeiten überhaupt keine angemessene Berichterstattung mehr haben. Und das ist es, was mich wirklich nachdenklich macht, wenn wirklich die Menschen, die Macht haben, ja, gleichzeitig einen hohen Drang haben, sich nach außen darzustellen, unabhängig von ihrer Funktion und Verantwortung, dann ist das bedenklich. Und da haben wir gerade auch in Deutschland momentan keine gute Entwicklung, nach meiner Betrachtung. Mhm.
Beobachte ich ähnlich, gerade was das Thema Selbstdarstellung betrifft. Und was man ja oft beobachten kann, ist, dass Menschen, das ist, glaube ich, ein Problem, was heutzutage viele Menschen betrifft, sich selbst gar nicht so den Wert zuschreiben können, den sie gerne hätten, Stichwort Selbstwertgefühl, und das dann außen kompensieren. Das kann im Kleinen über Social Media sein, wenn man postet und sich über die Likes freut, im Großen über die entsprechende Berichterstattung.
Ja, aber Chris, wenn ich das nochmal sagen darf, man darf sich echt nicht beschweren, wenn das Bild von einem selber in der Öffentlichkeit so ist, wie es ist, wenn man bemüht war, ein bestimmtes Bild erzeugen zu wollen.
Ja.
Ja, hätte ich mich bemüht, das Bild zu erzeugen, wie ich selber bin, ja, dann glaube ich, hätte ich manche Probleme nicht gehabt. Mhm. Ja. Und das ist es eben, was ich versuche, auch jungen Menschen zu sein. Seid so, wie ihr seid. Und versucht nicht, eine Rolle zu spielen. Glaubt nicht, ihr spielt jetzt die Rolle, ein CEO muss jetzt so sein, muss alles können, muss international sein, global sein, ganz schnell sein, überlegen sein, weiß alles. Quatsch. Ja. Und das Problem ist aber, dass die CEOs, wenn die an Universitäten sind und sprechen mit diesen Menschen, dem fällt noch nicht mal auf die Frage, was war ihr größter Fehler, ein, dass sie überhaupt jemals einen Fehler gemacht hat. Ja, das habe ich doch bei diesen Fuck-Up-Nights erlebt. Deswegen habe ich mein zweites Buch geschrieben, weil da saßen Leute, machten eine Fuck-Up-Night, ja, und stellten ihren Fuck-Up so dar, dass es gar nicht ihr eigener Fuck-Up war, sondern wieder der von der Organisation. Da habe ich gesagt, so kann man das nicht machen. Also man muss schon mal sagen, was bin ich selber? Welchen Verantwortung habe ich selber? Damit kann man Menschen helfen.
Stichwort Leadership, das ist ja das, was du gerade auch angeschnitten hast. Du hast ja sehr viel Führungsverantwortung gehabt in dieser Zeit, und ich möchte auf einen Widerspruch ein bisschen eingehen und da deine Perspektive lernen. Eine zentrale Funktion von einem Leader ist ja, dass er Menschen inspiriert, mitreißt, große Visionen zeichnet, um die Menschen zu motivieren. Auf der anderen Seite, wenn man das tut, so wie du es ja auch oft getan hast, wird einem auch schnell Abgehobenheit und fehlende Bodenhaftung attestiert oder nachgesagt. Was würdest du modernen Leadern mitgeben, wie man diesen Balanceakt zwischen Vision, Großdenken und trotzdem nicht dann, ich nenne es jetzt mal bewusst ein bisschen abfällig, großkotzig wirkend und eben zu übertreiben? Was kannst du da aus deiner Erfahrung Menschen mitgeben?
Also, das ist natürlich erstmal, dass ich sagen würde, immer ein Gefühl haben für das Timing. Ne? Ansonsten wird man, wenn man jetzt sagt, ich habe jetzt folgende Vision, ja, über die Entwicklung, nehmen wir mal die Medienlandschaft. Ja, wenn man das im größeren Kreise formuliert, ja, wird man ja direkt als irrer Idiot abgestempelt. Ja. Noch schlimmer wird es ja, wenn man anfängt, dann eine Strategie entsprechend umzusetzen. Ja, dann ist die Gefahr, dass man jeden, ja, von den Vorstandskollegen, den Geliebten, ja, bis hin zum Mitarbeiter in der Poststelle, dass man ihn ganz einfach verliert, weil die sagen, ist denn nun total irre geworden. Ja, so, und es ist natürlich ein Unterschied, ob man selber Gründer ist. Ich nehme jetzt mal Jeff Bezos oder Elon Musk. Die sind ja gerade sehr beliebt. Wir hätten mal auch Steve Jobs, der war ein Teilgründer, ja. So, oder Bill Gates, nehmen können. So, Jeff Bezos kenne ich ziemlich gut persönlich, Steve Jobs auch. Die haben eine ganz klare Vision gehabt. Ja. So, und die haben die Vision im Rahmen einer Strategie umgesetzt und haben gesagt, das ist mein eigenes Unternehmen, ich lass mir da nicht reinreden. Die haben die Finanzanalysten, die haben die Venture Capitalists, die Großen und so weiter, bei Amazon war es kleiner Perkins Caulfield, die haben die hinter sich gebracht und haben das über Jahrzehnte durchgezogen, ja, dass sie zu einem wahnsinnigen Erfolg gekommen sind. Bei Jeff Bezos habe ich das erlebt, wie selbst in 2010 mir noch gesagt wurde, bald habe das jetzt ein Ende mit Jeff Bezos, der würde nur Verluste produzieren, es sei jetzt bald vorbei. Ja, ja. Es ist nicht zu erkennen, dass es vorbei ist.
Ja.
das Gleiche mit Elon Musk. So, das sind jetzt die Gründe. Jetzt sind wir bei den Führungskräften. Das sind ja jetzt ein Teil dieser Zuhörer, die im eigenen Unternehmen tätig sind, die nicht im eigenen Unternehmen tätig sind und die sich jetzt im Rahmen einer Organisation bewegen müssen. Ja? So, was kann man denn als erstes denen raten? Also benutzt erstmal nicht den Ausdruck Vision, weil Vision und Visionär ist was ganz Schlimmes in Deutschland. Da wurde ja mal gesagt von jemandem, wenn ich eine Vision habe, gehe ich zum Arzt. Ja? So. Das Zweite ist, dass ich persönlich aber glaube, ja, dass man schon mal genau wissen sollte, wie entwickelt sich denn mein Umfeld, mein Bereich, das Unternehmen, für das ich arbeite, ganz grundsätzlich. Da sollte man zumindest mal allein oder im Freundeskreis eine Meinung zu haben. Das Zweite ist, die Strategie, die sich daraus entwickelt, die muss klar wohl durchdacht sein. Wir haben ja hier vor allen Dingen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ja, da wäre es die Frage meines Erachtens Next Horizon. Wie erreiche ich das jetzt in einem geplanten Transformation oder in einem geplanten Wandel? Und natürlich die Frage, wie nehme ich die Mitarbeiter mit? Bei mir war es später in meiner letzten Zeit bei Bertelsmann in den letzten Jahren so, dass wir gesagt haben, wir machen Town Hall Meetings, damit wir die Mitarbeiter direkt erreichen. Und da habe ich rund um den Globus Town Hall Meetings gemacht. In New York war ich in der Radio City Music Hall, dreimal hintereinander, ich weiß nicht wie viele tausend Mitarbeiter da durchgezogen, um denen klarzumachen, das ist Fakt, dass wir die Digitalisierung nicht aufhalten können. Mhm. Ja, und entweder sind wir Gestalter oder wir sind Verlierer. Und leider habe ich das Gefühl bis heute, dass das noch immer, jedenfalls bei einigen in Deutschland, in der Medienindustrie noch nicht angekommen ist. Und also gerade bei den deutschen Tugenden, glaube ich, ist es schwierig, Change Management zu betreiben. Da gibt es andere Länder, wo das ein bisschen einfacher möglich ist.
Es hat sich schon an verschiedenen Themen, wo wir gesprochen haben, aus meiner Sicht so ein bisschen rauskristallisiert, dass du eine hohe Affinität zu Unternehmern hast und einen teilweise kritischen Blick auf angestellte Manager. Jetzt hast du ja qua Arbeitsvertrag immer zu den angestellten Managern gehört. Ist das etwas, was dich wurmt aus heutiger Sicht, dass du nie selber mal etwas gegründet hast und auch offiziell Unternehmer wurdest?
Ich fand die immer toll, wenn die selber gegründet haben. Das kommt vielleicht daher, Chris. Und habe natürlich den Fehler gemacht, dass ich gedacht habe, ich bin jetzt auf dem gleichen Niveau. Ja, also in Südfrankreich, Haus, ja. Und dann hatte ich als Nachbarn Steve Schwarzman und Bernard Arnault und so weiter. Klar, denkt man dann, man kennt sich ja persönlich, trifft sich dann und so weiter und so fort. Das ist natürlich schon mal der erste Fehler. Ja, also man ist der Angestellte, man hat geliehene Macht. Die Jungs haben ihre Macht selber in Händen, ja. Jedenfalls ganz überwiegend und so, bei mir war es halt geliehene Macht. Und aber ich bewundere die halt, weil die selber was Großartiges aufgebaut und erreicht haben. Mhm. Vielleicht fanden die mich aber auch toll, weil ich damals in AOL investiert habe und habe dann 8 Milliarden Profit. Vielleicht haben die auch gesagt, sowas haben wir nicht geschafft. Ne? Mhm. Aber trotzdem, das ist deren Unternehmen, ja, und ich war halt der Angestellte Hansel. Und vor dem Hintergrund. Aber ganz ehrlich gesagt, würde ich heute mit einem von denen tauschen wollen, du wirst jetzt schockiert sein. Nee, weil ich nämlich mein Leben heute so führe, wie ich es führen will, und ich überhaupt nicht auf den Gedanken kommen würde. Also geschenkt würde ich das nicht nehmen, ne?
Die Anekdote, die du gerade mit einem kleinen Lächeln gesagt hast, da möchte ich nochmal kurz drauf eingehen, weil einer deiner Bekannten, vielleicht sogar Mentoren, das musst du sagen, der kanadische Milliardär Paul Desmarais, sagt ja, wenn du mit den großen Jungs pinkeln gehst und mit den großen Hunden, dann musst du aufpassen. Ja. Genau aus dem Grund, was du gesagt hattest. Und da habe ich eine Frage dazu, denn vielen Menschen, die auch Ambitionen haben, wird ja heutzutage empfohlen, dass sie sich mit Menschen umgeben sollen, die da sind, wo man selber hin möchte. So Stichwort, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du deine meiste Zeit verbringst, um sich von ihnen inspirieren und hochziehen zu lassen. Das ist die eine Perspektive. Auf der anderen Perspektive kann natürlich da auch so eine chronische Unzufriedenheit entstehen, wenn man immer Menschen sieht, die mehr Macht, mehr Erfolg, mehr Einfluss, mehr Geld haben. Auch hier wieder die Perspektive, was kannst du jungen Menschen mitgeben? Wie schafft man diese Balance, sich inspirieren lassen von Menschen, die weiter sind und trotzdem aber diese Zufriedenheit nicht aufzugeben?
Also ich meine, erstmal junge Menschen, die müssen vernünftig werden und erstmal nicht zu viel Zeit in Netzwerken wie LinkedIn verbringen und meinen, sie müssen jetzt Netzwerkpartnerinnen und Partner das muss ja gendergerecht sein. Was ist das denn, Netzwerk Arbeitenden oder Partnernden zu sammeln? Und das ist ja totaler Irrsinn. Ja? Und was soll das denn ein Schüler oder ein junger Student, der dann irgendeinen anschreibt und sagt, möchte jetzt mich mit dir vernetzen? Mhm. Ja, jetzt mal ganz ehrlich, Hans oder Greta, was soll das?
Ja? Wie würdest du es machen oder was kannst du empfehlen?
Auf den Job konzentrieren, auf die Aufgabe, die man jetzt hat. Ne? Und nicht auf irgendwelchen Kongressen rumtingeln und glauben, man muss jetzt hier Kontakte machen. Also wenn man glaubt, dass man so arbeiten soll oder wollte, dem würde ich raten, geh in die Politik. Ja, dann gehst du auf Parteitags und Regionalveranstaltungen und Dings und machst du Kontakte und so weiter und sind alles gute Freunde und so. Ich meine, ja. So. Nein, also wenn man im Bereich der Wirtschaft tätig ist und will Führungsverantwortung übernehmen, ne, dann sollte man sich erstmal darauf konzentrieren, dass man den Bereich gut führt. Dass man zweitens so viel wie möglich lernt von dem Nächsten, der über einem sitzt oder der Nächsten, die über einem sitzt. Ja. Gucken, was kann ich mir denn abgucken an großen praktischen Dingen. Dann kann man ja, wenn man jetzt wirklich glaubt, ich brauche das Überbordende, also die Erfolgsrezepte von Jeff Bezos, sind es jetzt die, ich brauche für meine Karriere, guck dir eine Netflix-Doku an, guck dir das an, wenn das halbwegs sauber recherchiert ist, ja, hilft schon sehr, sehr viel. Ich bin auch übrigens erstaunt, wie viel Menschen sich das antun, einen Podcast über mich zu hören oder irgendwie einen Film zu sehen auf dem Internet. Bin ich beeindruckt drüber. Ich hoffe nur, dass ich die Dinge so rüberbringe, dass sie richtig sind, dass sie verständlich sind, dass sie aus meinen Erfahrungen jedenfalls einen Transfer gibt dahin. Aber ich würde jedem dringend davon abraten, sich irgendwie Jeff Bezos als Poster ins Büro zu hängen und zu sagen, und ab morgen bin ich genauso wie der. Das wird ja natürlich nicht funktionieren.
So, jetzt hast du gerade schon von vielen ambitionierten Menschen gesprochen. Und auch hier betrifft mich persönlich auch eigentlich mein ganzes Leben, der folgende Widerspruch, dass man auf der einen Seite Dinge bewegen möchte, Ambitionen hat, und die aber oft auch aus Unzufriedenheit gespeist sind. Und wie hast du das in deiner eigenen Karriere erlebt und wie würdest du das anderen Menschen mitgeben? Wie viel Zufriedenheit ist okay, vielleicht sogar hilfreich, um eine stabile Persönlichkeit zu sein? Und wann beginnt Trägheit, dass man eben nicht mehr die Power, den Treiber hat, um große Dinge zu bewegen?
Ja, diesen Inflection Point zu finden, wo es nicht mehr stimmt, das ist eine Kunst, ne? Und weil beides ist natürlich ziemlich schlecht, ja. Also die Extreme. Also zu viel Zufriedenheit, Bräsigkeit und so weiter und so fort. Ob auf volkswirtschaftlicher Ebene, politischer Ebene oder auf Mikrounternehmensebene ist natürlich dramatisch. Aber eine ständige Unruhe, Unzufriedenheit, ja, und Veränderungsdruck, der nicht mehr sinnvoll ist, ne, weil er jetzt nämlich erratisch ist, ja, weil ich fühle mich gerade so, ist genauso schädlich. Ja. Viele Manager neigen dazu, dass sie im Rahmen ihrer Entwicklung und des Erwartungsdrucks in der Ecke sind, dieses Erratischen und Schnellen und so weiter. Und ich glaube, da trennt sich, ich habe ja in meinem Buch Schuldig darüber geschrieben, die Frage, ob man so Kardinaltugenden in sich hat, nämlich die Klugheit, ja, und auch ein Gespür dafür, was ist zu viel, ja, und was ist jetzt angemessen. Und ich glaube, solche Kardinaltugenden, wenn man die sich vor Augen hält, ja, die sind so einfach und so klar. Deswegen haben die Griechen die ja auch schon entwickelt oder mitentwickelt, ne? Und wenn man die noch kombiniert mit ein bisschen Schuss Menschlichkeit, dann hat man eigentlich ein perfektes Grundgerüst, diese Frage zu beantworten, die du gerade gestellt hast, Chris. Wo ist der kritische Punkt? Ja? Ja, dass ich klug genug bin zu wissen, wenn ich Stillstand hier produziere, ist es nicht gut. Aber ich bin auch klug genug zu wissen, wenn ich hier Chaos produziere, ist es auch nicht gut. Ja, irgendwo dazwischen, da muss es ja richtig sein. Ne? Und das Gleiche betrifft ja auch auf nationaler Ebene die Volkswirtschaft. Ja? Wo ist jetzt eigentlich der Punkt, wo Deutschland anfangen muss, sich Sorgen zu machen? Ja, und in meinem dritten Buch Zukunft verpasst habe ich ja zusammen mit Conny Börsch darüber geschrieben. Und wir haben so kleine Beispiele da drin, die eigentlich heute sich als dramatisch richtig erweisen. Wir haben damals drin das Beispiel, wie eine japanische Delegation von Geschäftsfreunden von uns im ICE fahren wollte von Berlin nach München. Ja, nachdem wir mit dem Bullet Train in Japan unterwegs waren und gesagt haben, kann der ICE genauso gut. Und dann haben die gesagt, wollen wir jetzt sehen, fahren wir mit. Ja. Dann war die Wagenordnung geändert, ja. Er war überbucht, ja. Ein Waggon fehlte, die Klimaanlage war ausgefallen und das Letzte war, dass alle Toiletten geschlossen waren. Ja. So, und dann saßen die Jungs aus Japan auf ihren Koffern und wollten ins Internet gehen, um wenigstens da auf dem Koffer sitzen, dann ein paar Zoom-Calls zu machen und so weiter. Und dann hatten sie kein 5G, ja?
Heute auch noch nicht so einfach mit, ja, mit der Internetverbindung.
Heute so einfach, ich habe das Buch vor 2 Jahren geschrieben. Mhm. Ja, also das ist heute und deswegen wollte ich dir sagen, Freunde von mir rufen mich an und sagen, wir kommen gerade über die deutsche Grenze, jetzt haben wir keinen Netzempfang mehr. Das ist die Realität, es kümmert sich aber kein Mensch darum. So, und das ist jetzt mein Beispiel, bevor wir zum nächsten Thema gehen. Wo ist da der Inflection Point, dass man sagt, was ist jetzt? Stattdessen haben wir eine Diskussion, wie viele Tage in der Woche wir arbeiten dürfen. Ja. Oder so. Ich könnte ja auch heute sagen, ich bin 70 plus, ja, ich mache jetzt nichts mehr. Im Gegenteil, also ich bin so ab für neue Dinge, ja, und interessiere mich dafür. Ich würde es für einen riesen Fehler halten, wenn ich jetzt aufhören würde, nichts mehr zu tun. Mhm.
Du hast das Stichwort gerade gebracht, 4-Tage-Woche. Jetzt kann man von der absoluten Arbeitsmenge halten, was man möchte. Da hat, glaube ich, eine Generation wie du oder auch ich noch einen anderen Blick drauf als heute 25-Jährige. Aber wie würdest du, wenn du heute noch als Manager Verantwortung hättest, diesen Konflikt lösen, dass eine große Anzahl Menschen diese Forderungen stellt und du auf der anderen Seite siehst, dass deine Ressourcen, dein Wettbewerbsvorteil alles den Bach runtergeht? Wie würdest du so einen Konflikt, so einen Trade-off managen oder angehen?
Ja, ich würde es ja immer zunächst mal mit Überzeugungskraft versuchen. Und ich würde jetzt ja auch hier sagen, also, das kann doch nicht funktionieren, wenn man die Alterspyramide sieht und wirklich Deutschland liebt und an Deutschland glaubt, dass man dann ernsthaft sagt, dieses System, auch mit dem Rentenpakt, ja, funktioniert, wenn wir jetzt immer weniger arbeiten. Früher in Ruhestand gehen und immer weniger arbeiten. Ich würde sofort länger arbeiten, auch ohnehin davon, dass es Spaß macht, mir Spaß macht, wenn es ein Beitrag wäre für die Gemeinschaft. Ja, mhm. So, aber so eine Haltung jetzt zu haben und zu sagen, meine Life Balance muss stimmen, sonst erreiche ich auch das Pensionsalter nicht. Also ich muss mal sagen, die Generation vor uns, also die berühmten, Herr Helmut Kohl hat sie mal die Trümmerfrauen genannt, ja, die nach Weltkrieg II dafür gesorgt haben, dass das Land einigermaßen wieder auf die Beine kam. Da wurde auch nicht gefragt, ob die und wann die und wie das mit der Pensionsordnung ist und in welchem Zustand man dann gesundheitlich da in die Rente geht. Also ich glaube, das ist ein bisschen sehr selfish, ist sehr egozentrisch gedacht. Ja. Und aber wenn man das nicht mehr vermitteln und klar machen kann und ein Unternehmen hat, wo es genau darauf jetzt ankommt, ja, dann passiert das, was jetzt passiert in Deutschland. Ja, es passiert, dass Unternehmen abziehen, dass Mittelständler, also ich habe jetzt Berichte gelesen, in welchem Umfang so ein Exodus jetzt eingesetzt hat. Und letztendlich, ich selber habe ja auch aus anderen Gründen allerdings Deutschland verlassen, muss aber sagen, das, was ich hier so beobachte in Barcelona, hier gibt es noch Tugenden, da war man früher sehr stolz drauf in Deutschland, glaube ich.
habe ein Interview, was du vor 6 Jahren gegeben hast, mir angesehen und da sagtest du etwas in der Art, dass du dir gut vorstellen kannst, dass Innovationen entstehen, die Suchalgorithmen denen überlegen sein werden. Mhm. Es klang wie eine Vorhersage von ChatGPT, so nennen wir das heute. Was ist deine Prognose für die nächsten 5x Jahre aus dem Trend, den du gerade skizziert hast? Worauf müssen wir uns in Deutschland einstellen, wenn wir diesen Trend nicht umkehren?
Ja, erstmal in Deutschland, ich habe so ein bisschen momentan Hoffnung verloren. Ja, also ich glaube, in Deutschland brauchen wir eine grundsätzliche Neuausrichtung. Und ich bin mir auch sicher, die wird kommen. Ja, und ich hoffe mir, dass diese Neuausrichtung wieder Freiraum, mehr Freiraum schafft, ja, für Innovation, für vorwärtsgerichtetes, zukunftsgerichtetes Denken und Handeln. Ja. Dass wir die Infrastruktur in Ordnung bringen, die wir haben. Ja, dazu gehören Netze in jeglicher Hinsicht, ja, die Bahnnetze genauso wie die mobilen Netze. Mhm. Und das betrifft auch die Versorgung mit Energie, die bezahlbar ist. Ja. Und dass ein Klima des Aufbruchs, der Neuausrichtung des Vorwärts geschaffen wird. Das würde ich mir wahnsinnig wünschen für das Land. Und wenn man das jetzt auf die technologische Ebene hebt und dass ich glaube, in den Kerndisziplinen, wo Deutschland immer gut war, ja, wir bauen nicht das nächste Facebook, das muss einem klar sein oder irgendwie sowas, schon allein durch die Sprachräume. Ne? Aber dort, wo wir Spezialanwendungen haben, die industrienah sind, ja, die auch Nischencharakter bedienen, ja, die also zu klein sind, als dass jetzt ein Chinese jetzt hingeht und sagt, da stecke ich Manpower rein, kann ich ja gar nicht ausreichend Geld verdienen, dass wir das fördern, entwickeln. Fraunhofer finde ich toll da, ja, also die machen auch wirklich eine sehr gute Arbeit, dass man das gezielt fördert, ja, und genau da ansetzt, wo eigentlich die typischen Stärken der deutschen Wirtschaft immer waren, Industrie waren, und das konsequent fördert, natürlich abgestimmt auch in der EU, das würde ich mir sehr, sehr wünschen für Deutschland. Mhm. Ja, also ein Reformpaket, das nach vorne ausgerichtet ist und was nicht gleich zerredet wird und das Chancen und was weiß ich nicht gleich hat. Wenn wir das nicht machen, glaube ich, haben wir ganz, ganz schwere Jahre, die vor Deutschland liegen. Ja. Auf technologischer Ebene, ich persönlich habe schon, ich weiß nicht, vor 2 Jahren gesagt, da wurde ich ganz erstaunt, guckte man mich an. Ich habe gesagt, also wenn ich jetzt Facebook sehe, ich glaube nicht, dass das so lange in der Form geben wird, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe damals bei AOL haben wir gesehen, wie schnell das gehen kann, ja, wie schnell man also die E-Mail-Funktion und Chat-Funktion ersetzen kann durch irgendwas anderes, die ja die treibenden Kräfte damals waren. Und genauso sehe ich das auch bei Facebook. Ist natürlich was völlig anderes beim Unternehmen wie Apple oder, ich sage jetzt mal, in gewisser Weise auch noch immer klar Microsoft. Google ist natürlich ein Fall für sich wieder für mich. Ja. Amazon ist, weil es so eine Transformation macht in Richtung Medien und, ist auch wieder ein Fall für sich. Ne. Aber so im Facebook würde ich mir ein bisschen Gedanken machen. Mhm.
So, was du jetzt auf gesamtvolkswirtschaftlicher Ebene besprochen hast, dieses Auf und Ab, beschäftigt uns ja in dem Podcast auch immer, auch vor allem auf persönlicher Ebene. Und was mich treibt, ist im Prinzip die Frage von Menschen zu verstehen, welche Faktoren müssen eigentlich zusammenkommen, dass man aus Krisen, Lebenskrisen, Schicksalsschlägen nicht am Boden liegen bleibt und sich ergibt, sondern daraus mit Stärke wieder hervorkommt. Wenn du jetzt die Vitas, die du beobachten durftest, deine eigene, all das zusammenfasst, wie würdest du die Frage beantworten, was diese Menschen, die eben stärker zurückkommen, von denen unterscheidet, die liegen bleiben? Welche Faktoren, welche Bedingungen müssen da ineinander greifen?
Also ich glaube, es wird ja neumodisch mal gesagt, Resilience müsste das sein, was immer das alles umfasst, mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Ich würde es mal einfach den Term benutzen, erkläre jetzt aber, was ich glaube, was das beinhalten müsste, meines Erachtens. Auf jeden Fall erstmal eine gewisse Form der Reflektiertheit, des reflektierten Nachdenkens über sich selber. So wie man eine Case Study macht, wenn eine Investition nicht hingehauen hat, ja, und sagt, woran hat es denn jetzt gelegen? Was kann man daran lernen? Ist es auch dieser festgestellte Zustand, in dem man sich eigentlich nicht befinden wollte, in dem man sich jetzt aber befindet? Woran liegt das, dass es jetzt so ist? Mal ganz abstrakt so. Mhm. Die meisten Menschen machen das nicht. Entweder weil sie die Zeit sich nicht nehmen wollen oder weil das unangenehm ist.
Ja, erfordert oft ja, mit emotionalem Schmerz verbunden, klar, mit radikaler...
Hat ja was mit Ehrlichkeit zu tun. Genau. War das für mich angenehm? Nein. Ja. Es war für mich schmerzhaft. Ja. Und ich glaube, das ist eine Grundvoraussetzung. Wenn man das nicht gemacht hat, kann ja alles dann weiter gut gehen. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit ist dann nicht so hoch. Das Zweite ist, dass man eine ziemlich klare Vorstellung hat, was eigentlich benötigt wird, dass man ein zufriedener Mensch ist. Ja? Und da gibt es ein paar Grundtools. Ein paar Grund, dass man sagt, also es muss eine schöne Wohnung sein, ich will das haben und so weiter und so fort. Ja, ich wusste ziemlich genau, was das ist.
Möchtest du es mit uns teilen, was deine Faktoren
und
sind?
Und darüber hinaus, was muss ich jetzt noch haben, um Glück zu haben? Mhm. Ja? Aber bei diesem, um zufrieden zu sein, gibt's ja, viele Menschen brauchen ein Ordnungssystem. Ja, die können nicht in so einem Freewheel Crazy World und nichts ist klar. Also dem würde ich sagen, schafft euch einen Ordnungsrahmen erstmal. Ja, ich habe mir selbst in der U-Haft einen Ordnungsrahmen geschafft, sonst hätte ich gar nicht überlebt. Der war klar strukturiert, mein Tag. Ja, aber trotzdem habe ich mich dazu gezwungen zu sagen, im strukturierten Tag, Thomas, jetzt ist gar nichts anderes, als ich denke mal über mich selber nach. Ja. Und das halte ich für ganz, ganz wichtig. So, und bei den Glückstools, ja, ist es, wie gesagt, nicht das Materielle, sondern das, was man braucht an Grundvoraussetzungen, um in dem Moment, den man jetzt, Beispiel Konzert, ja, fühlt, dass man sagt, ich bin jetzt unübertroffen glücklich. Ja, und dieses Glück liegt ganz woanders als da, wo man vorher oder womit man vorher tätig war und gearbeitet hat. Also das Schlimmste ist ja, Menschen, die sagen so, da bin ich jetzt auf die Nase gefallen, ich stehe jetzt wieder auf, mache genau das Gleiche jetzt wieder. Ja? Der Samuel Beckett, der hat zwar gesagt, ever tried, ever failed, no matter. Try again, fail better. Fail better. So, das soll aber nicht heißen, dass man immer den gleichen Fehler macht, mhm, sondern ich verstehe Samuel Beckett so, okay, steh mal wieder auf, ja, lern da draus, ja, und mach's jetzt neu und besser. Ne? In Amerika gibt's dazu eine Kultur, im gesamten anglosächsischen Bereich, in Deutschland nicht. Mhm. Weil diesen Menschen, die du jetzt ansprichst, Chris, bei dem Auf und Ab, denen würde ich wünschen, dass sie mehr Unterstützung aus dem sozialen System bekommen. Ich meine, wir leben ja immerhin in Deutschland in einer christlich verfassten Welt, ja. Und da gibt es die Vergebungskultur. Ja, also ich gehe zur Beichte, ja, und es wird vergeben. Jedenfalls der gütige Gott vergibt, ja. Und wir leben nicht in einer Schuldkultur, dass man da im Büßer gemahnt und ohne Ende, dass man da drauf zeigt und sagt, das ist er, ja. Das will ich nicht für mich selber in Anspruch nehmen. Ich möchte das nur mir wünschen dürfen für diese Menschen, die einmal vor die Wand gelaufen sind oder plattdeutsch gesagt auf die Schnauze gefallen sind, dass die dann aber auch die Offenheit in ihrem sozialen System, das sie umgibt haben, dass sie neu machen, dass sie nicht stigmatisiert sind. Mhm. In Amerika sind das, ich sage jetzt nicht Helden, aber es sind zum Teil Helden, ja, in fast allen Bieten da der großen Gründer und was weiß ich, bis hin zu den Spitzenpolitikern, irgendwo haben sie ihren Crash gehabt, ja, und es macht sie stärker offensichtlich aus, mhm, Sicht der Amerikaner. Hier in Deutschland
jetzt ist sieht da, das ist, anders ist aus. Das eine, ich unterschreibe das zu 100%, aber das ist ja eine Aussage, die viele schon gefordert haben auf einer abstrakten Ebene. Wenn jetzt jemand zuhört und sagt, ja, ich erlebe jemanden in meinem Umfeld, der ist wahrscheinlich in dieser stigmatisierten Situation. Was können wir diesen Menschen ganz konkret sagen? Sollen die auf die Menschen zugehen? Sollen sie ihnen Mut machen? Oder was wären Handlungsempfehlungen an das Umfeld von diesen Menschen?
Das Erste wäre ganz normal behandeln. Also ich würde sagen, ziemlich blöd wäre, wenn man drauf hingeht und sagt, gesagt, ich weiß zwar, dass du gescheitert bist und viele Fehler gemacht hast, aber du kriegst jetzt eine neue Chance bei mir. Was soll denn das? Ja, geh doch mal auf den Menschen zu und sage, du hast so viele Stärken. Ja, von dem bin ich beeindruckt. Ja, ist was ganz anderes, weil das andere ist das Deutsche mit dem Zeigefinger, ne?
Moral.
Ah, Junge, ich weiß schon, ne? Aber jetzt kriegst du noch mal eine Chance bei mir. Will das jemand hören, der sich selber richtig schlecht findet? Glaube ich nicht. Aber wenn der jetzt erleben würde, dass jemand, auf den er zumal auf dessen Meinung Wert legt, der ihm sagt, ich finde folgende Punkte sind wirklich Stärken bei dir und bau die doch mal weiter aus. Ist das ein völlig anderer Ansatz. Und diesen Ansatz, den haben eigentlich immer die Amerikaner.
Okay. Das heißt, auf Augenhöhe und dann eher positiv motiviert ins Gespräch kommen.
Ich meine, man kann ja selber nur, und vor allen Dingen, derjenige, der den Zeigefinger immer hebt, A, wie ist denn dessen Leben konzipiert, ja, weiß er ganz genau, wo er in 5 Jahren ist, ja. Also da würde ich mal sagen, ich habe jetzt so viel erlebt in meinem Leben, in der Hinsicht, was alles unvorhergesehene Entwicklungen waren, dass ich sage, also jeder sollte mal vorsichtig sein mit seinen Werturteilen über andere Menschen.
Ich habe noch 2, 3 Fragen zum Schluss zu dir als Mensch, Thomas. Das eine, was mich interessiert, ist, du hast sehr viel im beruflichen Kontext Investments getätigt. Aber was ist denn für dich auf persönlicher Ebene das beste Investment, was nicht Geld ist, sondern das kann Energie, Zeit sein, was du in deinem Leben je getätigt hast?
Ohne Frage meine Kinder.
Okay. Ich glaube, alle Eltern verstehen das. Ich habe seit 10 Monaten jetzt einen Sohn. Wollen wir es so stehen lassen oder möchtest du da noch ein paar Sätze dazu sagen?
Ich habe natürlich mehr als du,
ja.
5 Kinder.
Ja.
Und nein, die sind alle für sich fantastische, klar von ihrer Mutter ja auch erzogen, fantastische Menschen und ich bin natürlich ungeheuer stolz auf sie. Ärgere mich natürlich, dass ich gerade dafür, für das Wichtigste sozusagen, viel zu wenig Zeit hatte. Das war dem Beruf wirklich geschuldet und nicht nur vorgeschoben. Es war ganz einfach so, weil man, wenn man CEO ist von so einem Weltunternehmen, kann man leider keine Kompromisse mehr machen. Ja, ich habe das versucht, Mittagessen, wenn ich überhaupt in Deutschland mal bin und wenn es überhaupt geht, dann vielleicht dann zu Hause. Und wenn die Kinder mich brauchten, dass sie immer durchgestellt wurden, aber was ist das schon? Ja, und natürlich, je älter man wird, desto mehr sagt man, na, hättest du doch ein bisschen mehr Zeit gehabt und so. Das ist das eine. Das ist wirklich im Sinne von Investment. Aber ich habe zumindest auch versucht, ein paar Werte den Kindern mitzugeben, aus meiner Sicht und auch heute noch, wenn die Kinder mich brauchen, mit Rat brauchen, dass ich Tag und Nacht und immer da bin und zur Verfügung bin. Und ja, ich kann nur jedem raten, der jetzt im Bereich der Wirtschaft tätig ist. Meine Kinder machen das alles besser. Also wie die versuchen, die Balance hinzukriegen mit ihren Kindern und der Verantwortung, die sie haben. Gut, jetzt führen sie noch keinen Konzern, aber machen schon ordentliche Karriere.
Das erinnert mich an eine Aussage von Wolfgang Bosbach, dem Politiker. Ich weiß nicht, was du von ihm persönlich hältst, müssen wir jetzt auch nicht diskutieren, aber er sagte auch, seine größte Reue ist, dass er seine 2 Töchter so gut wie nie gesehen hat in seiner Politikerkarriere und die Enkelkinder, die er jetzt hat, jetzt schon mehr gesehen hat als seine Töchter im ganzen Leben. Das ist so, also hat er die Frage beantwortet, was er bereut. So, ich sagte gerade, ich habe ein 10 Monate altes Kind jetzt. Was würdest du mir als erfahrener Vater, sowohl mit mehr Kindern als auch ein paar Jahren mehr Vater sein, mit an die Hand geben?
Also ich glaube, zunächst mal mit dem Vater sein, das Vater sein muss ja nicht dokumentiert werden dadurch, dass der Vater jetzt all das übernimmt, was früher gar nicht die Vaterrolle so im herkömmlichen Sinne war. Mhm. Ja, ich glaube, es muss eine nicht nach außen gelebte Vaterschaft sein, sondern eine authentische. Ja, gib deinem Kind all die Liebe, die du geben kannst, ja, in welcher Form sich das auch immer ausdrücken mag. Ja. Und ich glaube, nicht derjenige ist der bessere Vater, der den Kinderwagen durch die Gegend schiebt, sondern derjenige ist der bessere Vater, der sein Kind uneingeschränkt liebt. Mhm.
Dieses Uneingeschränkte finde ich sehr, sehr elementar, weil ich darf ja auch Menschen coachen, auch über Selbstwert etc. reden. Und ganz oft finden wir diese Mechanik, dass Eltern ihre Liebe an Bedingungen geknüpft haben. Ja, das kann Leistung sein, ob schulische Leistung.
Das hatten wir ja eben bei mir ganz am Anfang, wenn du dich erinnerst.
Ja.
Ja. Und nein, die Liebe ist uneingeschränkt zu, oder sollte uneingeschränkt sein zu Kindern und nicht, wenn die bestimmte Pflichten erfüllen oder bestimmte Leistungen bringen. Nein, es ist eine uneingeschränkte Liebe und so muss das sein.
Ja.
Dann, und vor allen Dingen die Kinder, ja, die fühlen sich sicher, die fühlen sich geborgen, die sind auch authentisch, die brauchen den ganzen anderen Klammer nicht.
Ja. Absolut. Meine letzte Frage an dich, Thomas, die ich jedem Gast hier stelle. Wenn du auf das Auf und Ab deines persönlichen Lebens zurückblickst, was ist daraus für dich die allerwichtigste Erkenntnis?
Ich glaube, dass es einen Gott in meinem Leben gibt. Ja, ob der mir mal irgendwann Schutzengel geschickt hat oder zwei, ich habe das ja in meinem Buch geschrieben, schuldig. Ich glaube, er hat mir zwei geschickt. Ja, eine Dame damals in Bethel, als ich da als Hilfskraft tätig war, die mir sehr viel Stärke gegeben hat und Zuspruch gegeben hat und dann eben jetzt meine Frau, ohne die ich meinen neuen Weg nicht hätte so beschreiten können. Ja, und die kommen ja nicht zufällig in mein Leben gerauscht, nach meinem Verständnis, sondern irgendwie haben sich ja Konstellationen entwickelt, die ich denke, ein Mensch gar nicht so planen kann. Ja, und vor dem Hintergrund kann ich nur sagen, bei all dem Auf und Ab, es gibt in jedem Leben Auf und Ab. Ja, und da, ob das Auf und Ab bei dem einen dramatischer ist, bei dem anderen, ob die Fallhöhe, das ist ja nur immer relativ und subjektiv gefühlt oder die Außenbetrachtung, Chris. Ne? Deswegen habe ich ja eben gesagt, das mit dem Ab. Ich bin Gott dankbar dafür, dass er mir diesen weiteren neuen Lebensabschnitt schenkt. Ja? Und dafür bin ich ungeheuer dankbar. Für all das Glück, was ich jetzt wieder erfahre.
Freut mich sehr. Ich wünsche dir für die nächste Zeit alles Gute. Vielen Dank für deine Offenheit und dass wir dieses Gespräch führen durften. Vielen Dank.
Gerne, Chris.